Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir verschmelzen hier gleich Horrorfilm und Liebesfilm zusammen. Pain is the heart. Love is the heart. Und so klingt der Trailer zu dem neuen Film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Die Musik ist schön und auch sehr abgründig. Der Film kommt morgen in die Kinos und er verspricht, was Neues zu sein. Ist eine neue Art von Horror-Remake, so sagen es die MacherInnen. Und ja, es geht um Horror, aber es geht eben auch um Liebe und es geht um die poetische Kraft des Begehrens und wie das alles zusammengeht und wie auch Horror und Queerness hier in diesem neuen Film zusammengeht. Das schauen wir uns gleich genauer an hier im Kompressor. Kinofans brauchen ein immer dickeres Fell. Das Horrorgenre boomt schon seit einer ganzen Weile. Und auch diesen Sommer laufen wieder viele und sehr beliebte Horrorfilme. Obsession zum Beispiel, Backrooms sind beides Publikumslieblinge im Kino in diesem Jahr. Und morgen kommt ein weiterer Film raus, der auch mit dem Horrorgenre spielt, in dem es aber auch um mehr geht. Es geht ums Begehren, es geht auch um queeres Begehren. Heißt Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Laut Trailer eine neue Art von Horror-Remake. Und was an dem Film so neu ist, das kann uns jetzt mein Kollege Kais Harabi erzählen. Hallo Kais.
Hallo Massimo.
Vielleicht erzählst du erstmal, worum geht es in diesem Film? Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ist ja auch schon mal ein spannender Titel.
Was für ein schöner Titel vor allem. Ja. Auch. Der Film erzählt uns von einer Filmregisseurin, die heißt Chris, gespielt von Hannah Einbinder, die man vielleicht aus der großartigen Serie Hacks kennt. Und die wird angeheuert, um die Slasher-Filmreihe Camp Miasma zu remaken. Mhm. Also, was man ja eigentlich heute auch aus dem Kino kennt, so alte Filme aus den 80ern, die nochmal neu aufgelegt werden.
Ja.
Camp Miasma ist so eine Slasher-Reihe, so ein bisschen wie Freitag der 13. Es geht um einen Killer namens Little Death, der in so einem amerikanischen Feriencamp umgeht und Teenager und auch die Aufseher metzelt. Und für ihr Remake will Chris jetzt unbedingt die Hauptdarstellerin des allerersten Teils der Camp Miasma-Reihe anheuern. Billie Presley heißt die, gespielt von Gillian Anderson. Die lebt an dem Originaldrehort des ersten Teils, okay, in genau so einem Feriencamp.
Kann man sich gleich vorstellen, kommen gleich so Bilder aus den 80ern und jetzt im Remake, dann kommt der Mörder wahrscheinlich auch zurück und dann metzelt er die ein.
Also der Mörder kommt zurück, aber nicht so auf die Art und Weise. Jane Schönbrunn, die Regisseurin, hat sich da schon was Besonderes einfallen lassen. Mhm. Eigentlich reden Chris und Billy erstmal ganz viel über den ersten Film, über seine Bedeutung für die beiden und es entwickelt sich so eine Art auch so knisternder Flirt, aber Billy scheint auch was zu verbergen.
Is something wrong?
No.
Well, actually, yes. Sorry, I'm just gonna say this, even if it sounds weird. Is there someone else in the house with us right now?
What are you talking about?
Last night before I went to bed, I thought I heard talking. It sounded like maybe you were talking to someone else.
I don't think so. As far as I know, it's just the two of us here.
There was no one in your bedroom last night? Your dead taxidermied mom? Just to throw, like, a totally random example?
Nope. Just the two of us. If you don't believe me, you can go look.
No, I believe you.
No, I'm serious. Go look.
It's okay. I must have been making it
go
up.
Go look.
Da insistiert sie am Ende.
Ja, es hat auch so ein bisschen was Gefährliches, glaube ich, so wie auch eigentlich jeder gute Flirt. Also der Film ist auch schon ein bisschen sexy. Mhm. Und ja, wie gesagt, Little Death, der Killer, kommt dann tatsächlich. Ob er jetzt da oben ist oder nicht, das muss man sich dann im Kino anschauen. Ja, okay. Das werde ich jetzt nicht verraten. Mhm. Aber Teenage Sex and Death at Camp Miasma wird dann wirklich, finde ich, so eine außerordentlich poetische Reflexion über das Begehren, über queeres Begehren und eben auch darüber, wie befreiend es ist, sozusagen so die Scham von dem Begehren auch zu überwinden. Mhm. Und der Film ist auch eine total schöne Meditation über so die Verbindung von Horrorfilm und Queerness.
Ja, ist interessant, weil mit Horrorfilm verbindet man nicht unbedingt Queerness, oder das sind ja oft, also gerade so diese Slasher-Filme, oft so einen männlichen Mörder und dann leicht bekleidete, verängstigte Frauen oder so. Mhm. Wie kommt da die Queerness rein in diesem Film?
auf verschiedenen Ebenen. Also am offensichtlichsten ist es, dass viele der Killer in Horrorfilmen ja irgendwie queer-coded sind, teilweise auch trans-coded, also die sind nicht unbedingt immer so eindeutig männlich. Und darauf spielt Teenage Sex and Death at Camp Miasma ja auch sehr deutlich an. Also es gibt so die Trope des Trans-Killers, die ist überraschenderweise sehr, sehr weit verbreitet. Wir haben zum Beispiel Norman Bates in Psycho, der sich ja, Achtung Spoiler, als seine Mutter verkleidet und dann blonde Frauen unter der Dusche ersticht. Wir haben in Dress to Kill von Brian De Palma einen Killer, der trans ist. Wir haben Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer. Das ist ja der Mörder, den Jodie Foster mit Hilfe von Hannibal Lecter finden will, der sich aus seinen weiblichen Opfern einen Anzug bastelt, den er dann anziehen möchte. Und einen wirklich zutiefst berüchtigten Klassiker gibt es, den ich mir zur Vorbereitung auch nochmal angeguckt habe und der auch so eine der Vorlagen für Camp Miasma war. Das ist Sleepaway Camp. Auf Deutsch blutiger Sommer, das Camp des Grauens. Und darin geht eben auch so ein Mörder in so einem amerikanischen Feriencamp um, tötet Kids und Aufseher und am Ende kommt eben raus, dass der Mörder eigentlich die schweigsame Angela ist, die von ihrer Tante seit Kindesbeinen an als Mädchen erzogen wurde. Und dieser Gender Trouble, den Angela hat, der entlädt sich dann eben in diesem Film auf mörderische Art und Weise. Und das ist natürlich extrem transphob, weil das auch so für so den Schockwert einfach ausgestellt wird.
Genau, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer fruchtbaren Verbindung von Horrorfilm und Queerness oder sowas. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gibt es die auch und dann wird die hier erzählt in diesem neuen Film.
Ja, genau. Diese fruchtbare, in Anführungszeichen, Verbindung von Horror und Queerness, die hat, glaube ich, auch so damit zu tun, dass es so unter queeren Menschen so ein bisschen, zumindest manche, so eine Liebe auch zu diesem Trash haben. Es ist wie so eine komplizierte Beziehung, weil natürlich, gerade wenn man Teenager ist, was ja so auch die Zeit ist, in der man viele dieser Filme sich anguckt, Horrorfilme wie so eine Art soziale Währung sind. Also wenn du als einziger unter deiner Gruppe Zwölfjähriger derjenige bist, bei dem die Kids irgendwie Scream gucken können, dann bist du halt auch der Coole und gehörst mal für so einen Moment zumindest dazu.
Das geht heute auch noch früher los. Ich kenne auch Zehnjährige, die schon über Scream sprechen. Ja.
Und gleichzeitig sind diese Horrorfilme, also auch die, die ich jetzt gerade genannt habe, das waren ja lange Zeit auch die einzigen, in denen wirklich überhaupt diese Themen von Queerness, von Anderssein, von Trans. Gender Trouble, Transsein verhandelt wurden. Also diese Arthouse-Dramen, die gab es ja in den 80ern irgendwie nur sehr schwer zugänglich, wenn überhaupt. Ich komme da jetzt vielleicht einfach nochmal auf Sleepaway Camp zu sprechen, weil das so einfach das beste Beispiel dafür ist. Der Autor Viet Dinh, der hat in dem Buch It Came from the Closet ein Essay über Sleepaway Camp geschrieben und er erzählt eben darin, dass dieser Plot-Twist, dass die Mörderin eigentlich ein Junge ist und dann auch noch eine weitere Szene, in der man so ein schwules Paar im Bett liegen sieht, dass das für ihn so überhaupt die ersten Berührungspunkte damit waren, dass es sowas wie Queerness überhaupt gibt und dass das irgendwie, dass es auch diese Möglichkeiten von Begehren und Anderssein irgendwie gibt. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich positiv dargestellt in dem Film, aber überhaupt erstmal das als Vorlage zu sehen, das macht schon was mit einem. Und ich glaube, insofern ist das Verhältnis zwischen Queerness und Horrorfilmen so ein sehr komplexes und kompliziertes, das man gar nicht so pauschal beschreiben kann.
Ja, spannend, das zu reflektieren und auch spannend, dass dieser Film das jetzt wohl scheinbar reflektiert, dieser neue Teenage Sex and Tethered Camp Miasma. Und der ist ja auch von einer Transperson gedreht, Regie Jane Schönbrunn. Wie geht denn Jane Schönbrunn mit dieser Transphobie um, die du gerade geschildert hast in vielen Horrorklassikern?
Ja, Jane Schönbrunn leugnet diese Transphobie auf jeden Fall gar nicht und dreht die dann sozusagen nochmal so vom Kopf auf die Füße, möchte man sagen. Also der Killer Little Death hat auch eine so Gender Trouble Backstory in dem Film und wird aber gespielt von Jack Haven, einem Trans-Schauspieler, der auch schon in anderen Filmen von Jane Schönbrunn mitgespielt hat. Und wenn man diesen finalen Auftritt dann sieht, dann schafft es Jane Schönbrunn wirklich so eine positive Version dieser Trope zu zeigen. Da ist ein Körper, eine Person, die wirklich so ganz bei sich selbst ist, als Trans-Person mit diesem Körper und aber auch natürlich als Killer. Also es ist schon noch so ein bisschen subversiv gedacht. Und dieser Schock besteht eben nicht in dem Transsein dieser Figur in dem Moment, sondern eben in dieser radikalen Selbstakzeptanz, die diese Figur ausstrahlt. Und das dreht Schönbrunn dann in diesem Film auch nochmal weiter auf ihre Hauptfigur, auf Chris, die Regisseurin, die dann eine Affäre mit ihrer potenziellen Hauptdarstellerin anfängt. Und Jane Schönbrunn nimmt eben diese Horrorfilme, diese trashigen 80er-Jahre-Slasher wie so eine Metapher eigentlich für queeres Begehren und dafür, worauf wir eigentlich Lust haben, aber wofür wir uns immer so ein bisschen schämen. Also niemand gibt ja auch gerne zu, dass er diese Horrorfilme
Trashfilme
guckt. Und am Ende steht aber so eine sehr positive, sozusagen affirmative Version dieser Liebe zum Trash, dieser Liebe zum eigenen Begehren auch, das vielleicht nicht den Normen entspricht. Und Jane Schönbrunn findet da eben auch wirklich sehr, sehr schöne verträumte Bilder und auch einen sehr schönen verträumten Soundtrack. Also für mich ist das wirklich einer der spannendsten und besten Filme des Jahres.
Also viel, viel mehr als ein Horrorschocker. Ziemlich poetischer Horrorfilm. Teenage Sex and Death at Camp Miasma, so heißt dieser neue Film. Und der läuft ab morgen in den Kinos und für uns besprochen hat den Kais Harabi. Vielen herzlichen Dank, dir, Reis.
Sehr gerne.
Und jetzt besteigen wir mal alle zusammen einen Berg. Und zwar alle miteinander verbunden in einem Computergame.
So, legen wir einfach mal los. Wie
soll das funktionieren?
Aber ich habe keinen Plan. Ist das jetzt Wettrennen oder was?
Weg von den Stimmen.
Du musst hochklettern.
Siehst du da oben die Berge?
Wir gewinnen als Team.
Da müssen wir hoch.
Du musst hochklettern, ja, genau.
Okay, komm, wir sind die Ersten. Abfahrt.
Ja, hey Leute, also wichtig wäre für mich, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen und uns auch helfen. Wenn einer zu dick ist, einen Räuberleiter braucht und so, ein bisschen helfen auch.
Neue Staffel Lost, cool.
Eine Gruppe von Freunden trifft sich hier digital in einem Game, in dem Game Peak, und geht der Aufgabe nach, da oben auf den Berg zu klettern. Aber es geht überhaupt nicht darum, möglichst viele Punkte zu sammeln oder der Schnellste zu sein oder so, sondern es geht eigentlich vor allem um Interaktion, es geht um Chaos und es geht vor allem um Spaß. Das ist ein ganzes Gaming-Genre, das da gerade entsteht, nennt sich Friendslop. Und was das genau auszeichnet und wieso das gerade so beliebt ist, das kann uns jetzt Sebastian Möhring erzählen. Er ist Professor für Game Design und Studiengangsleiter an der Macromedia University of Applied Sciences am Campus in Berlin. Und er hat Friendslop Games auch schon mit seinen Studierenden gespielt und dabei ziemlich viel Spaß gehabt. Herzlich willkommen, Herr Möhring.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Toll.
Vielleicht erklären Sie erst nochmal, was genau zeichnet Friendslop Games aus? Was macht die so besonders?
Genau, also Friendslop Games sind, ich glaube, die erste Besonderheit ist, besteht in ihrer Schlichtheit auf eine Weise. Die sind überhaupt nicht perfekt zu Ende programmiert oder irgendwie komplett gemacht, sondern die haben auch sehr einfache Spielmechaniken. Man muss da nicht lange groß was lernen, um da mitmachen zu können. Also auch eine sehr niedrige Einstiegshürde. Das heißt, auch Menschen, die nicht regelmäßig und vor allem auch nicht auf einem hohen Niveau Computerspiele spielen, können das immer auch spielen. Und das, was wir gerade auch im Beispiel schon gehört haben, dieses chaotische Gameplay, ne, das ist total zentral. Das entsteht meist aus unvorhergesehenen Ereignissen, die in diesen Spielen auftauchen und die gleichermaßen dann auch zu so einem improvisierten Verhalten führen. Ne? Man muss eigentlich permanent improvisieren, man kann sich eigentlich kaum vorbereiten. Was man noch sagen kann, ist, es gibt so Proximity Voice Chat, also man hört immer nur die Leute, die so in der Nähe von der Spielfigur sind, und dann sind sie gleichzeitig auch günstig zu erwerben und aber auch günstig und relativ einfach zu produzieren. Das ist vielleicht auch noch wichtig.
In diesem Beispiel, was wir gerade gehört haben, Peak, da geht es ja darum, dass die zusammen einen Berg besteigen sollen. Das ist auch so eine ganz einfache Aufgabe. Haben Sie noch andere Beispiele? Worum geht es in den anderen Spielen, Friendslop Games?
Genau, es gibt so, einer der ganz bekannten Vorläufer dieses Genres ist Among Us. Da ist man zusammen in einem Raumschiff und das ist so eine Art, also man muss in diesem Raumschiff durch den Weltraum fliegen und muss das Raumschiff so am Laufen halten. Das ist so das, was die Crewmitglieder machen, das ist die normale Crew, und dann gibt es so, die heißen, auf Deutsch glaube ich, würde man sowas sagen wie Verräter oder sowas. Das sind so Leute unter der Crew, die so tun, als wären sie die Crew, die aber eigentlich dafür da sind, die Crew umzubringen. Und das ist sozusagen so eine digitalisierte Version des Gesellschaftsspiele-Klassikers Mafia. Weiß ich, das kennen vielleicht viele Leute, ja, ne? Wo man sich auch gegenseitig umbringt und herausfinden muss, wer ist eigentlich der Mörder sozusagen.
Wer hat geblinzelt oder sowas dann.
Genau, genau.
Und wenn ich das richtig verstehe, also jetzt auch in dem Ausschnitt, was wir da gehört haben, dann geht es ja auch ganz viel um dieses Zusammenspiel, ne? Also dass da Freunde zusammenkommen, heißt ja auch Friendslop. Man kommt zusammen und hat dann einfach zusammen Spaß. Und ich habe mich gefragt, Zusammenspielen im Computergame, das ist ja natürlich super weit verbreitet. Was ist hier nochmal besonders an diesem Zusammenkommen?
Na, besonders ist, dass man tatsächlich, man spielt das in der Regel zusammen, das ist richtig, man spielt es aber nicht zwingend vor dem gleichen Bildschirm. Also es ist schon so, dass jeder bei sich sozusagen zu Hause vom Bildschirm sitzt und man gemeinsam unterwegs ist. Aber was besonders ist oder ein besonderer Teil davon ist, es geht immer um Kooperation eigentlich. Ne? Man kann ja auch zusammen gegeneinander spielen und das ist es in der Regel, also ist ja doch bei einigen Spielen ist es schon auch so, aber bei dem Peak zum Beispiel geht es ja darum, gemeinsam diesen Berg zu erklimmen und gegen alle Hürden zu arbeiten, und es werden einem permanent irgendwie Probleme in den Weg gelegt, die man dann irgendwie lösen muss, und das ist teilweise wirklich so sehr auf auf situatives Verhalten ausgelegt, dass man wirklich auch damit so Situationen kreiert, glaube ich, die so einmalig sind, dass man sich da später noch dran erinnert, weil man dann, irgendwie im letzten Moment reicht dann der eine Charakter dem anderen doch noch die Hand und man schafft es irgendwie doch dann auf den Berg hoch, und im anderen Moment glaubt man, man hat sich gerade gerettet und wird dann aber irgendwie von hinten von einem Tier überfallen und es entsteht doch wieder ein Riesenchaos, ja, und das ist glaube ich, was für Freundschaft Freundschaften, glaube ich, auch ganz gut ist, wenn man durch so Aktionen gemeinsam oder durch so Herausforderungen durchgeht, die man dann irgendwie meistern muss zusammen. Mhm.
Das klingt auch genau. Ein bisschen so, als würde man da so ein bisschen aus so einer starren Gaming-Logik ausbrechen und es jetzt eben, also als hätte man da mehr Möglichkeiten, ne? Und dass das gar nicht so vorgegeben ist, was ist genau das Ziel, wie verdient man seine Punkte, sondern das entsteht immer in der Situation.
Genau. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist also wirklich auch gerade Peak auch, das war so ein Sommerhit von 2025, das kam so aus dem Nichts, ja, das war nicht vorhersehbar, das gab nicht große Ankündigungen vorher, der war so da und ist irgendwie durchgestartet und ich glaube, es ist auch wirklich ein Gegenentwurf zu so Blockbuster-Spielen, ne? Es geht eben nicht darum, sich auf was Bestimmtes hinzuoptimieren, weil man es kaum kann, ja, es ist alles so zufällig oder so unvorbereitbar, dass man eigentlich immer bereit sein muss zu improvisieren. Man kann sich nicht hochleveln, ne? Man kann dann irgendwie nicht so ein Level 80 Charakter sein wie in World of Warcraft, wo man einfach nur aufgrund der ewigen Spielzeit, die man schon reingesteckt hat, alle Probleme relativ leicht lösen kann. Also das funktioniert alles nicht, es ist wirklich ein Gegenentwurf. Und es ist auch, würde ich sagen, fast wieder so eine Rückkehr eigentlich zu einer klassischen Form des improvisierenden Spielens eigentlich. Ne? Das ist so eine Grundform des Spielens, ist ja zu improvisieren. Das machen eigentlich Kinder, ja, oder ganz kleine Kinder, die improvisieren notwendigerweise. Und ich glaube, dass darin auch ein bisschen der Spaß besteht.
Ja. Ist interessant, Sie beschreiben das jetzt sehr positiv und das spielen natürlich viele Leute, weil sie Spaß dran haben. Ja. Aber dieser Name ist ja auch interessant. Mhm. Also Friend Slop. Slop ist ja eigentlich, also bezeichnet ja was Minderwertiges, minderwertigen Gaming-Inhalt oder auch KI-Inhalt.
Genau.
Letztes Jahr war Slop Wort des Jahres in den USA, weil KI gerade so viel Slop generiert. Aber es ist ja ein abwertender Begriff und ich glaube, da gibt es auch Diskussionen. Was hat es mit diesem Namen auf sich?
Genau, das wird auch unterschiedlich kritisiert. Ich habe das jetzt vor allem aus meiner Spielerfahrung berichtet, deswegen hört sich das so positiv an.
Ja.
Aber Slop steht einerseits, ne, das ist, also es ist, ja, es heißt ja so übersetzt irgendwie sowas wie Abfälle, Essensreste, eben auch minderwertige Produkte erzeugt mit künstlicher Intelligenz oder sowas. Es gab einen Moment, wo man auch gedacht hat, okay, das sind jetzt so Games, die irgendwie auch versuchen, so Freundesgruppen einfach ins Gaming so reinzubekommen, also eine Art Friend-Farming zu betreiben. Das war, glaube ich, so ein bisschen negativ belegt. Und ich glaube aber, dass dann bestimmte Spiele, also das ist immer so eine, ja, es gibt immer so ein paar repräsentative Spiele, die man so kennt, wo das dann gut funktioniert, ne? Und dann dadurch wird dann dieser Begriff auch wieder so ein bisschen positiver belegt, wenn man es sieht. Aber es gibt eben auch viele Spiele, die sind auch tatsächlich auch so sloppy programmiert, oder sind auch einfach haben dann wirklich keine hohe Produktionsqualität und das darauf bezieht sich dieser Begriff auch, also der ist in mehreren Hinsichten auslegbar sozusagen. Ja,
okay, der zeigt aber vielleicht auch, dass es das gar nicht unbedingt braucht, um dann eben diesen improvisierten Spielspaß zu haben. Jetzt kann man sich natürlich auch irgendwie so zeittgeisttheoretisch oder gaming-historisch fragen, wieso sind solche Games jetzt gerade so beliebt? Sie haben gerade schon vorhin gesagt, es gab auch so einen Vorläufer oder so, weil dieses Zusammenspielen und irgendwie kooperativ, das sind ja Bedürfnisse, die gibt es ja eigentlich immer. Würden Sie sagen, diese Friendslop-Spiele erfüllen gerade ganz besondere Bedürfnisse unserer Zeit?
Ja, würde ich ganz sicher sagen. Also, ne, das ist, man kann sagen, dass so Friendslop, also gerade dieses Among Us, von dem ich vorhin sprach, das ist so 2018 rausgekommen und 2020 tatsächlich zur Corona-Pandemie. Man würde im Rückblick sagen, dass es wirklich eins der Corona-Spiele war, also eins der großen Corona-Gewinner-Spiele, weil man da eben eine soziale Nähe herstellen konnte, die man aufgrund der physischen Entfernung, die man dann durch irgendwelche Lockdowns oder sowas erfahren hat, konnte man das eben herstellen. Ne? Und man konnte trotzdem, und gerade auch so mit Dingen wie Proximity-Chat, wo man wirklich so eine im virtuellen Raum ein physisches Gefühl der Nähe bekommt, kann man dann eben etwas herstellen, was es in dem Moment vielleicht gerade nicht gab. Und vor dem Hintergrund sind Friendslop-Games, glaube ich, auch tatsächlich toll, weil es erstens eben die Möglichkeit gibt, sich zu treffen. Man kann das relativ niedrigschwellig tun, man kann dabei Spaß haben und es ist so eine Art, ich würde es auch sagen, dass es zu einer gewissen Fürsorge führt. Ja, das ist gerade in Corona waren viele Leute sehr vereinsamt, ne, und waren so auf sich selbst zurückgeworfen und haben eigentlich so ein bisschen menschliche Nähe gebraucht und da waren Games wie Among Us tatsächlich fantastisch, um genau sowas zu ermöglichen.
Also ein ganz besonderes, neu sich entwickelndes Gaming-Genre, Friendslop, habe ich drüber gesprochen mit dem Professor für Game Design an der Macromedia University of Applied Sciences am Campus Berlin, Sebastian Möhring. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Möhring. Was ist so reizvoll daran, in den Alltag reicher Menschen einzutauchen? Serien über Geld und über Luxus gibt es viele, sehr beliebte sind auch dabei. Downton Abbey zum Beispiel als Klassiker oder auch Yellowstone. Und jetzt gibt es ein Buch über diese Serien. Die Autorin und Soziologin Hanna Kuusela aus Finnland hat untersucht, was diese sehr beliebten Serien denn genau erzählen über Reichtum und auch über Privilegien und über Gerechtigkeit. Streaming Privilege, so heißt dieses Buch. Und über die Erkenntnisse dieses Buchs kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Stefan Mesch, der das Buch für uns gelesen hat. Hi Stefan.
Hallo.
Eine These des Buchs ist ja, dass es immer mehr solcher Serien und allgemein Bilder, Geschichten, Kultur über reiche Figuren gibt. Woher kommt denn diese Entwicklung?
Also die Reichen, die werden ja im echten Leben immer wichtiger, weil sich da das Geld ballt und die Macht. Und weil die Besitzenden, diese Oberklasse, das Kapital, uns immer mehr streichen kann und wegnehmen und für sich behalten. Und Hanna Kuusela sagt jetzt, es gibt eine Anomie. Anomie, das ist das Gefühl, das System versagt. Ich bin machtlos und auch mein Fleiß, der bringt mir nichts mehr. Und so Serien, die gibt es, weil Leute links und auch rechts manchmal empfinden, die obere Klasse, die hat immer mehr, die zerstört und entscheidet immer mehr und die kommt damit davon.
Und jetzt hat Hanna Kuusela 4 Serien untersucht für ihr Buch. Mhm. Was sind das für Serien? Wie hat sie die ausgewählt?
Also sie fragt, warum ausgerechnet Familie so wichtig ist für diese 4 großen Erfolgsserien. Es geht um Downton Abbey, das zeigt Adlige, dann um The Crown, das zeigt die Queen, Succession, das zeigt so einen Konzern wie der von Rupert Murdoch im echten Leben und Yellowstone, das zeigt so eine riesige Ranch. Und alles aber zeigt Figuren, die erben können. Und ein paar von diesen Figuren sind geeignet, aber viele sind es auch nicht und das ist dann witzig. Und wir sollen das schauen und das Systemerbrecht, das sollen wir nicht groß in Frage stellen.
Okay, also das Systemerbrecht sollen wir nicht in Frage stellen, aber klingt ein bisschen, als würde sie das, also die Autorin, das dann gerne in Frage stellen. Will sie, dass das kritischer dargestellt wird?
Absolut. Sie sagt, wir brauchen mehr Umverteilung, mehr Steuern, Sozialstaat, Solidarität, weil gäbe es eine höhere Erbschaftssteuer, dann wird sich Geld nicht so extrem in Familien konzentrieren. Und wir sagen ja, wir seien eine Leistungsgesellschaft, in der Arbeit Aufstieg bringt. Aber wie viel die Eltern besitzen, das gibt ja total viele Aufstiegschancen vor. Und diese Serien, die sind jetzt für die Mittelklasse, die selber alles tut, um diesen eigenen Kindern Chancen zu ermöglichen. Und darum gucken wir zum Beispiel Downton Abbey und sagen vielleicht, ah, der Patriarch da, der ist ja eigentlich wie wir, weil ich habe auch Angst, dass ich mein Zuhause verliere und der will ja auch eigentlich nur, dass die Kinder nicht abrutschen.
Und würdest du sagen, da gab es neue Perspektiven für dich? Hast du da was Neues gelernt durch das Lesen dieses Buchs?
Ganz viel, ja. Also zum Beispiel Metamodernismus. Das heißt, viel Unterhaltung heute ist sehr gesellschaftskritisch, aber immer bevor es irgendwie predigend wird oder belehrend, da kippt es so zur Satire oder zum Spiel. Und darum sind so Erfolgsserien ambivalent. Also jede Figur und jede Szene hat auch Widersprüche. Ich muss auch gar nicht jetzt diese 4 Serien lieben. Also mein Lieblingsheld als Kind war zum Beispiel Dagobert Duck. Ich mag Verbotene Liebe. Und so meine aktuelle Lieblingsserie handelt von der Welt von Ghislaine Maxwell. Die heißt Industry. Aber nichts davon, und das ist mir wirklich erst durch dieses Buch aufgefallen, hat überzeugende, progressive Hauptrollen, die mich überzeugend begeistern sollen, richtig für Umverteilung. Das fehlt immer.
Okay, also du kannst da was mitnehmen, aber man muss schon auch sagen, es ist ein Fachbuch und es ist auf Englisch vielleicht eine Hürde für manche.
Ja, ich finde extrem wichtig, dass wir sowas vorstellen, weil wir wirklich, glaube ich, bezahlte Leute brauchen, die auf so erfolgreiche Kultur gucken und ganz machtkritisch und informiert sind und sich halt wirklich auch Zeit nehmen, diese ewig langen Serien irgendwie 3-mal zu gucken, um dann tolle Beispiele zu sammeln. Mhm. Mein Lieblingskulturwissenschaftler früher war John Fiske. Und John Fiske sagt, Unterhaltung soll schönreden, soll rechtfertigen, wie die Gesellschaft Grenzen zieht. Also Serien, die sind vom Kapital finanziert und die festigen die Machtverhältnisse. Polizeiserien sind Propaganda, also Propaganda für Cops. Aber das Tolle ist, erfolgreich wird immer dann das, was trotzdem auch die gegenseitige Lesart erlaubt. Also zum Beispiel Schimanski, da ist der Polizist aus der Klasse der Arbeitenden. Und Hanna Kuusela, die sagt jetzt, ja, solche Widersprüche in Serien, dass es da machtkritische Stimmen gibt, das reicht bei weitem nicht. Denn wir kriegen beim Gucken nicht das Werkzeug, die Tools, die Welt gerechter zu bauen. Darum große Empfehlung fürs Buch. Es ist nicht abgehoben, aber wer jetzt lieber was sucht auf Deutsch, das alle abholt und das uns die Werkzeuge auch zeigt und gibt. Ich mag zum Beispiel das Buch Solidarisch gegen Klassismus im Unras Verlag. Und wichtig jetzt aber an der Arbeit von Hanna Kuusela ist, dass es eine Sache ganz klar zeigt, nämlich wie diese Luxusserien zeigen, alles zerfällt und vielleicht zerfällt auch gleich der Geldspeicher von Onkel Dagobert. Aber dass so Serien heute eigentlich noch viel mehr zeigen könnten und noch viel mehr zeigen müssten, nämlich dieser Geldspeicher, der muss fallen, damit wir alle leben können.
Der Serienkritiker Stefan Mesch mit Literaturempfehlungen zur Serienwelt heute. Und dieses ganz neue Buch von Hanna Kusela heißt Streaming Privilege, How Television Teaches Us to Accept Inequality. Und es ist erschienen bisher nur auf Englisch bei Manchester University Press, hat 230 Seiten, kostet 25 Pfund. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Lesen und Besprechen, Stefan.
Gerne.
Und jetzt machen wir einen Trip in die Vergangenheit. Wir reisen in die Zeit, als bei dem Wort Streaming noch niemand an Filme gedacht hat oder an Serien und wo stattdessen überall auf der Welt Läden gab, wo man sich Filme ausleihen konnte. Die guten alten Videotheken. Blockbuster war damals die größte Videothekenkette der Welt. Anfang der Nullerjahre hatte Blockbuster über 9000 Filialen, die allermeisten in den USA, aber auch in Deutschland zum Beispiel gab es Blockbuster-Videotheken. Durch Streaming und Co. sind mittlerweile alle Blockbuster-Filialen verschwunden, bis auf eine. Eine letzte steht in Oregon, im Nordwesten der USA, in dem kleinen Städtchen Bend. Und wie diese letzte Blockbuster-Videothek heute läuft, das erzählt uns jetzt unsere Korrespondentin Martina Butler.
Eine langgezogene Ladenfront mit dem typischen blau-gelben Schild im Oldschool-Ticket-Format. Der letzte Blockbuster der Welt in Bend, Oregon. Katie ist aus Kanada zu Besuch und hat den Videoverleih angesteuert.
I thought that it was kind of cool and nostalgic to come and see how we grew up. Or show my kids how we grew up, I guess.
Sie wollte ihren Kindern zeigen, wie das so war, als sie groß geworden ist. In Zeiten, als noch Videokassetten und DVD die neuesten Filme ins Wohnzimmer gebracht haben. Nostalgietrip. E.T., Yoda, Indiana Jones, Filmaufsteller, Figuren und Klamotten stehen in diesem letzten Blockbuster, erzählt Sandy Harding, die den Laden seit Jahren managt.
It's great. We have a VHS wall, we have, you know, Back to the Future wall, we have all kinds of fun stuff.
Hoverboard und Marty McFly Outfit in der Back to the Future Ecke und daneben eine Wand voller VHS-Kassetten. Nur, dass man die nicht mehr ausleihen kann. Aber bei Blockbuster machen sie immer noch das, was Blockbuster ausmacht.
We still have movies, we still rent every single day, we get new releases every Tuesday.
Sie verleihen Filme auf DVD. Jeden Dienstag gibt's neue, zuletzt zum Beispiel der zweite Teil von Der Teufel trägt Prada. Nur die DVDs kommen eben nicht mehr von Produktionsfirmen.
We get all the new titles every week and sadly,
wir kriegen jede Woche neue Filme, aber wir hängen von Walmart ab und davon, was die haben. Wir gehen Dienstagmorgens dahin und kaufen Filme für unsere Kunden.
And then trying to get here and get it on our shelf before we open.
Eine davon ist Tracy. Sie leiht mit ihrer Tochter für 99 Cent eine DVD aus.
Streaming-Dienste sind begrenzt. Der Film, den wir heute gucken wollen, den hat keiner der Streaming-Dienste, die wir abonniert haben. Und ich werde nicht noch ein Abo abschließen, um den Film zu bekommen.
Ausgecheckt wird immer noch an IBM-Computern aus den 90ern. Blauer Bildschirm, gemütliches Tempo, schmunzelt Sandy.
Wir arbeiten noch mit IBM-Computern von 1992. Wir müssen die Kreditkartennummern per Hand eingeben und jeden Tag kommen Kunden und sagen, wie, ich kann das nicht kontaktlos zahlen? Und dann sage ich, konntest du das 1992? Nein, also gibt's das auch jetzt nicht.
Im Lager hat Sandy alte IBM-Computer als Ersatzteillager. Sie will auf der Nostalgiewelle, solange es geht, weiter surfen. Seit 2019 sind sie der letzte Blockbuster und alle ehemaligen Filialen haben sie mit Sachen versorgt, die sie noch in ihrem Verleih hatten. Inzwischen sind sie in Bend ein Stopp bei Bustouren und Blockbuster-Merchandise ist ein mindestens genauso großes Geschäft wie der Verleih. Jedes Jahr muss die Lizenz des Ladens verlängert werden und die Zukunft, die ist ungewiss.
I don't know what the future holds. We're just gonna keep doing what we're doing.
Sie machen weiter, solange es geht. Dass Blockbuster den Sprung in die Zukunft verpasst, auf einen möglichen Kauf von Netflix verzichtet hat, ist für die letzte Filiale in Oregon der Grundstein fürs Überleben. Ein heimeliges, nostalgisches Gefühl als Geschäftsmodell.
Ja, was 1992 nicht ging, das geht auch heute nicht in dieser letzten Blockbuster-Videothek der Welt im Städtchen Bend in Oregon. Und nicht nur Touristen schauen da vorbei, sondern auch neugierige Radioreporterinnen wie unsere US-Korrespondentin Martina Butler.